Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Lora München zu einer Sendung in der Reihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung.
Die ZeitzeugInnen sterben, aber die Erinnerung an die Shoah bleibt. Der Ausgangspunkt dieser Sendung ist die Shoah, der Völkermord an dem jüdischen Volk, der einherging mit der angestrebten Weltherrschaft Adolf Hitlers, des deutschen Volkes und seiner Verbündeten. Das tausendjährige Reich endete nach 12 Jahren mit der Niederlage Deutschlands. Die Folgen dieses verbrecherischen Regimes, die Folgen der tiefen Wunden in den Seelen der Menschen, dauern an. Es gilt, diese Erinnerung wachzuhalten. Dieses Nie wieder ist die Antriebsfeder von ZeitzeugInnen des Holocausts, die durch Vorträge, insbesondere vor Jugendlichen, in Schulen, durch Lesungen, Konzerte, Videos, versuchen, das Erinnern an den Schrecken der Shoah zu bewahren und ganz laut dieses Nie wieder in die Gesellschaft zu rufen. Eine der bekanntesten Zeitzeuginnen ist Esther Bejerano. Am 10. Juli diesen Jahres, 2021, 96-jährig gestorben. Ihr Leben war geprägt von Brüchen. Der erste war die Deportation. Ihre beiden älteren Geschwister gelang vor der Reichspogromnacht 1938 die Emigration. Ihr Vater, Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse, erworben im Ersten Weltkrieg, versuchte erst nach 1938 auszuwandern, bekam dann kein Visum mehr. Sowohl er als auch seine Frau und Esthers zweite Schwester wurden von den Nazis im KZ ermordet. Esther selbst wurde aus einem der zionistischen Auswanderungslager abgeholt, zur Zwangsarbeit verurteilt und 1943 als 18-Jährige nach Auschwitz deportiert, entkam der Selektion an der Rampe und...
Bevor ich ins Mädchenorchester aufgenommen wurde, sang ich für einige Blockälteste Lieder von Schubert, Bach, Mozart und anderen Komponisten. Dafür bekam ich ein Stück Brot oder ein Stückchen Wurst extra. Als dann die Dirigentin Tschaikowska eines Tages bei den Blockältesten nach Musikerinnen suchte, wurden meine Freundinnen Hilde Grünbaum, Silvia Wagenberg und ich vorgeschlagen. Wir gingen also zur Prüfung in die Musikbaracke. Ich konnte Klavier spielen. An die Blockflöte, die ich auch spielen konnte, habe ich damals nicht gedacht. Frau Tschaikowska sagte mir, ein Klavier gibt es nicht. Wenn du Akkordeon spielen kannst, dann kannst du im Orchester mitmachen. Ich hatte nie ein Akkordeon in der Hand, aber ich sagte, ich könne spielen. Und so versuchte ich den Schlager Bel Ami zu spielen, der damals brandaktuell war. Und es gelang mir auch, die richtigen Akkorde zu treffen. Das war wie ein Wunder. Auch meine Freundinnen wurden akzeptiert. Hilde als Geigerin, Silvia als Flötistin. Und so zogen wir drei in die Baracke, in der die Musiker schliefen. Die sogenannte Funktionsbaracke. Alle Funktionäre, Läuferinnen, Dolmetscherinnen, Schreiberinnen, Frauen, die in den Effektenkammern arbeiteten, und die Musikerinnen wohnten in dieser Baracke, in der richtige Betten standen. Jede hatte ihr eigenes Bett mit Kopfkissen und Decke. Wenn neue Transporte ankamen, die für die Gaskammer bestimmt waren, mussten die Musikantinnen am Tor stehen und Musik machen. Aus ganz Europa kamen die Menschen und fuhren direkt ins Gas. Als die Menschen in den Zügen an uns vorbeifuhren und die Musik hörten, dachten sie sicher, wo Musik spielt, kann es ja so schlimm nicht sein. Was für eine schreckliche psychische Belastung war das für das Orchester. Einige Bilder sehe ich ständig vor mir. Man kann das Erlebte nie vergessen. Am meisten erinnert man sich an ganz gravierende Erlebnisse. Eines davon sind die Züge, die ins Gas fuhren. Ich habe auch den endlos langen Appell oder Sonderappell vor Augen, bei denen SS-Frauen Menschen auspeitschen ließen. 25 Schläge auf dem Bock. Nach 10 Schlägen waren die meisten Opfer schon bewusstlos. aber es wurde immer weiter geschlagen. Ich sehe auch vor mir, wie eine Frau, die einen Fluchtversuch machte, bei einem Sonderappell aufgehängt wurde.
Esther Bejerano überlebte Auschwitz und auch das KZ Ravensbrück, emigrierte nach Palästina, wurde in Israel als Koloratursopranistin ausgebildet. Mit ihr hat auch ihre Liebe zur Musik überlebt. Heiratete, gebar 2 Kinder, aber sowohl sie als auch ihr Mann Nissim erfuhren aufgrund ihrer antifaschistischen Haltung in der israelischen Gesellschaft auch Diskriminierung. 1960 remigrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie ließen sich in Hamburg nieder. Den Anlass zur Niederschrift ihrer Lebenserinnerungen, gleichzeitig der Beginn ihres Kampfes gegen den rechten Faschismus, erläuterte Esther Bejerano in einem Interview kurz vor ihrem Tod.
Ich konnte eigentlich am Anfang überhaupt nichts erzählen. Ja, es war ganz furchtbar. Ja. Immer wenn ich angefangen habe, irgendetwas zu erzählen, dann liefen mir gleich die Tränen runter und es ging gar nicht. Also es war so, dass ich im Laufe der Zeit eine kleine Boutique hatte, ja, die habe ich aufgemacht in Eimsbüttel. Und da habe ich ein paar Leute getroffen, ja, die mir gesagt haben, also das waren Antifaschisten, ja, die mir gesagt haben, du musst doch was erzählen. Ich habe ihnen dann erzählt, dass ich in Auschwitz war und in Ravensbrück. Und ja, und da haben die gesagt, ja, du musst doch irgendetwas erzählen. Ja, wir wollen unbedingt wissen. So, ja, und ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber dann, eines Tages, fast vor meiner Boutique, ein bisschen weiter entfernt, ja, hat plötzlich ein Infostand dort gestanden. Ja. Und da standen irgendwelche Leute und da habe ich gesagt, ich gehe mal raus und guck mal, wer ist denn das, wer macht denn hier einen Infostand? Ja. Und dann habe ich geguckt, ich bin da hingegangen, die hatten da einen Tisch, auf dem Tisch waren alles mögliche Material, ja, also ganz schlimme Dinge, ja, genau wie früher Antisemitismus gegen Ausländer, Ausländerfeindlichkeit und also ganz, ganz schlimm. Und ich konnte das überhaupt gar nicht fassen, ja, was, das dürfen die, ja. Ja, wo sind wir denn? Ja? Die dürfen doch hier nicht mehr auftreten, die müssen doch verschwinden. Ja? Aber es war so, dass dann eine ganze Gruppe von Antifaschisten eben kamen und die haben also eine Demo gemacht, ja, gegen diese Nazis. Mit Transparenten da drauf gestanden, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, ja. Aber dann kam die Polizei. Und die Polizei hat sich vor diese Nazis gestellt und hat die Nazis geschützt vor den Demonstranten, ja. Das hat mich aufgeregt, ja. Das war ganz furchtbar. Und dann waren noch andere Polizisten da, die sind mit Knüppeln auf die Demonstranten losgegangen. Dann habe ich einen Polizisten so am Revers gepasst und habe ihm gesagt, sagt mir, was macht ihr eigentlich hier? Ihr geht mit Knüppeln auf diese Demonstranten los. Und diese Leute hier, die Deutschland ins Unglück gebracht haben, ja, die beschützt er, ja, das ist doch völlig falsch, ja, ihr müsst doch die anderen beschützen, ja. Dann hat er zu mir gesagt, lassen Sie mich sofort los, wenn Sie mich nicht loslassen, dann werde ich Sie verhaften, Dann habe ich gesagt, okay, können Sie machen. Sie können mich ruhig verhaften. Ja? Ich habe keine Angst. Ich habe Schlimmeres erlebt. Ich war in Auschwitz. Daraufhin hat sich einer von den Nazis eingemischt und hat zu dem Polizisten gesagt, die Frau, die müssen Sie jetzt verhaften, weil sie ist eine Verbrecherin. Alle diejenigen, die in Auschwitz gesessen haben, ja, also eingesperrt waren, das sind alles Verbrecher. Ja. Und das hat mir genügt. Ne? Da bin ich in meine Boutique gegangen, habe angefangen, mein Buch zu schreiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, also jetzt darf man nicht mehr schweigen. Ja. Jetzt darf ich nicht mehr schweigen. Jetzt muss ich in die Schulen gehen. Ich muss den Leuten erzählen, ich muss den jungen Menschen erzählen, was wir alles durchgemacht haben, was für schreckliche Verbrechen begangen wurden von den Nazis. Ja, das geht nicht mehr. Und da habe ich angefangen, mich politisch zu betätigen. Ja.
Das gesamte Interview anlässlich der digitalen Befreiungsfeier von Ravensbrück 2021 wurde von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes ins Netz gestellt und kann auf YouTube nachgehört werden. Und wer mehr über das Leben dieser außergewöhnlichen Frau erfahren möchte, sei auf das Buch Esther Bejerano, Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rap-Band gegen Rechts verwiesen. Erschienen ist es im Leica Verlag, in der Galerie der abseitigen Künste.
Come caramelle, pire come bene, bene, bene. Volimmo vivere senza sti pensieri. Ringraziamo a Dio che stiamo qua e non volimmo sta malignità. Perché un tempo corre, corre, corre. Facciamo troppo errore, errore, errore. Siamo nati per morire, siamo nati per cambiare. Nati per soffrire, nati per cantare. Nati per pulire la libertà. Nati per fuire per tranquillità. E sta lotta è l'orgoglio e dignità. E mi voto che voglio per dedicare sta canzone qua all'umanità. E che sta bella grande vita.
Sonnenschein, nach der Sonne, der Regen, nach lachender Schrein. Wie viele Niederschläge uns auch niederschlagen, standen auf, weil wir das Leben wagen. Weil wir nicht mit den Toten sterben, legen unsere Ängste zu ihren Särgen. Kämpfen heute gegen die gleichen Schergen, wollen die Welt nicht mit Hass beerben. Wir sind die, die Geschichte neu schreiben, Akt für Akt die bösen Geister vertreiben. Man wollte uns vernichten, wir waren verloren, sind für Widerstand und Freiheit neu geboren. Ölen ile ölünmez bakarız, ileri ölümü görenleri ne korkutur ki. Bazen hayatı yeniden yaşamak zor olmuyor, kendine inandırmak.
Wir leben ewig, wir sind ein Tag.
Esther Bejarano und die Mikrofonmafia. Mit deren Mitgliedern hat sie ab 2008 bis kurz vor ihrem Tod Konzerte gegeben.
Die Kultur des Terrors zielt darauf ab, die Hoffnungen der Menschheit auf Alternativen zu den Vorstellungen der Herrschenden zu zähmen. Noam Chomsky.
Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und Programm finden Sie unter lora924.de.
Einen erhellenden Blick in die bundesrepublikanische Gesellschaft, in die Familie Bejarano aus Israel 1960 einwanderte, gibt die am 5. August diesen Jahres eröffnete Installation an prominenter Stelle in München am Isartorplatz. Ja, unsere weißen Westen. Mit ihr wird an den 25. Jahrestag des Gesetzes zur Entnazifizierung gedacht. Dazu der Kurator Christian Springer.
Warum, wieso? Also zum einen bin ich Münchner und ich fahre nach wie vor einmal im Monat mit meinem Papa in die Großmarkthalle. Er hatte ein Obst- und Gemüsegeschäft, da habe ich als Kind arbeiten müssen. Und er ist 87 und war ein Bub in der Vorkriegszeit, in den 30er Jahren. Und kam, nachdem alles ausgebombt war, als junger Erwachsener wieder nach München und hat dann dort ja, sein Leben so gestaltet, dass ich dann irgendwann mal in die 60er Jahre weit gekommen bin. Und wenn wir in die Großmarkthalle gehen, mein Vater weiß heute noch, und es ist ihm wichtig, welcher Stand hat wem gehört in der Großmarkthalle und wer waren die alten Nazis und wer nicht. Das ist ihm deshalb wichtig, weil es auch im Kleinen eine Aufarbeitung gab, ohne ein Gesetz zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung zu haben. Manchmal waren es Leute, mit denen man nach wie vor zusammenarbeiten musste, damit was weitergeht. Manchmal gab es Leute, die es geleugnet haben, dass sie jemals was damit zu tun hatten mit den Nazis und jeder hat es gewusst, dass sie selber auch Nazis waren. Und auch heute, wenn man auf Facebook ist, geht es um eine ganz bestimmte Frage, wenn man bei Rechtsradikalen landet oder die bei gewissen Posts in den sozialen Medien, dass die Rechtsradikalen dann bei mir landen, wer ist Nazi? Ist man gleich immer ein Nazi, weil man das und das sagt? Es ist diese Frage nach wie vor da, wo es 1946 auch drum ging bei den Amerikanern. Die Amerikaner kamen tatsächlich als Befreier, nur man darf nicht vergessen, dass die Amerikaner eine, ich nenne es mal so, als Nachgeborene, eine naive Vorstellung hatten. Die Amerikaner haben dieses Gesetz erlassen, ich habe das zu Hause, das ist so ein dicker Schmöker, das sind also nicht 3-4 Seiten in einer Zeit des Papiermangels, deswegen gibt es dieses Gesetz nur in einer geringen Auflage und eine zweite Auflage im nächsten Jahr. Die haben gedacht, wenn sie jetzt die Nazis aus dem öffentlichen Leben, und darum ging es nämlich, dass man gesagt hat, der Oberbürgermeister soll kein alter Nazi sein von einer Stadt, der Chef des Gefängnisses soll kein großer Nazi gewesen sein. Sie wollten ein bisschen eine Gerechtigkeit bringen und dachten, es geht um 10.000 bis 20.000 Fälle. Und sie haben die Zahl genannt, plötzlich waren da innerhalb von 1-2 Jahren Millionen von Fällen.
Die TäterInnen wurden in einem Spruchkammerverfahren in Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer oder Entlastete eingeteilt. Hilfreich dabei waren immer prominente FürsprecherInnen, die bezeugen konnten, dass die Betroffenen immer Nazi-GegnerInnen waren, sich nur nicht getraut hatten, dieses zuzugeben. Es wurden die sogenannten Persilscheine ausgegeben. Das Wegschauen können war im Dritten Reich zu einer zweiten Natur vieler Menschen geworden, verhinderte nach dem Krieg eine Aufarbeitung, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung während der Nazi-Diktatur. Gleichzeitig mit dieser Installation ist im NSDOKU-Zentrum in München eine Ausstellung, die sich mit dem Thema des Verschwindens der Zeitzeuginnen beschäftigt, zu sehen. Entworfen und zum ersten Mal gezeigt wurde sie in der Gedenkstätte Hohenems im Vorarlberg. Ulla Britta Vollert,
ja, wie hat sie vielleicht wissen, ist die Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft vom Jüdischen Museum in Hohenems konzipiert worden. Vor einigen, mittlerweile, glaube ich, sind es fast 3 Jahre, vor 3 Jahren. Die Idee kam auf am Rande von einer Tagung oder mehreren Tagungen, die sich zunehmend mit dem Thema Zeitzeugenschaft und wie gehen wir um mit dem Thema Zeitzeugenschaft, wenn die Zeitzeuginnen nicht mehr für sich selber sprechen können. Und da kam der Wunsch auf, sich mal im Rahmen einer eigenen Ausstellung mit dem Thema auseinanderzusetzen und das eben auch in der historischen Genese so ein bisschen anzuschauen. Die Ausstellung lief dann in Hohenems, Corona-bedingt natürlich nicht so, wie man sich das gewünscht hätte.
Kommt die wieder nach Hohenems zurück, sodass die Leute dort auch noch eine Chance haben?
Nee, aber sie wird noch weiter wandern hier in Deutschland an verschiedene Orte, unter anderem nach Berlin. Die nächste Station wird jetzt Augsburg sein und kehrt aber dann nach Österreich zurück und wird im Haus der Geschichte in Wien gezeigt. Ja, weil das Thema ein wichtiges und gerade gesellschaftlich auch viel diskutiertes Thema ist, haben wir uns natürlich entschlossen, diese Ausstellung zu uns zu holen. Sie hatte einen weiteren Punkt schon in Bayern, in Flossenbürg, in der KZ-Gedenkstätte wurde sie gezeigt, weil die Ausstellung von Hohenems zusammen mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg konzipiert wurde. Da lief sie leider gar nicht lang aufgrund der Corona-Schließzeiten. Und jetzt freuen wir uns, dass wir sie hier bei uns im NS-Dokumentationszentrum zeigen können. Wir haben sie Ende Juni eröffnet und sie wird noch bis 14. November hier laufen.
Das Konzept des Bewahrens der Zeitzeugenschaft wird uns ja auch in der Ausstellung gezeigt. Das sitzen wir gerade gegenüber. Können Sie ein bisschen darüber erzählen?
Naja, das Konzept basiert auf mehreren Teilen oder mehreren Zugängen. Das erste ist quasi ein assoziativer Einstieg. Wir haben in diesem Bereich Münchner Zeitzeugnisse recherchiert und jeweils unter ein bestimmtes Thema gesetzt und zeigen dort eben einen Ausschnitt, der dieses Thema zu Gehör bringt.
Können Sie mal einige der Themen nennen?
Das sind jeweils Themen, die einen unterschiedlichen Umgang mit der Erzählung verdeutlichen sollen. Also zum Beispiel haben wir 2 Zeitzeugnisse von Max Mannheimer, die im Abstand von etwa, ich glaube 16, 17 Jahre sind es, aufgenommen wurden und wo man erstaunliche Parallelen sieht. Also bis hin in die Wortwahl, in die Mimik und Gestik gleichen sich diese Interviewausschnitte und zeigen den Umgang von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mit dem eigenen Erzählen, indem sie quasi auswendig repetieren, lassen sie auch die Geschichte nicht mehr so an sich herankommen. Das heißt, es ist ein Umgehen mit der eigenen Erinnerung, die man da so ein bisschen von sich fernhalten kann, weil man wiederholt ja nur das bereits Gesagte. Und das macht einem das Sprechen möglich. Viele Zeitzeugen und Zeitzeugen berichten, dass gerade in den ersten Jahren ihrer Zeitzeugenschaft, also seit den späten 80er Jahren, dass sie sehr große innere Probleme hatten, in die Gespräche zu gehen und auch nach den Gesprächen von Retraumatisierung teilweise sprachen. Also, dass es in Träumen wieder hochkam, was sie erlebt haben. Und diese Art, immer bei ein und derselben Narration zu bleiben, ist eine Art, mit dem Erlebten umzugehen. Eine andere Art, da haben wir Gerti Spies, eine Zeitzeugin, Schriftstellerin, die schon in den 80er Jahren gesprochen hat, wo wir eine Aufnahme aus den 80er Jahren zeigen. Distanzierung, auch dasselbe, nur wenn Sie da das Video anschauen, dann sehen Sie, sie spricht über ihre Deportation von München, was ihr sehr nahe geht, sehr zu Herzen geht, aber sie schaut nicht in die Kamera, sie schaut weder in die Kamera, schaut auch nicht ihren Gesprächspartner an, sondern der Blick wendet sich in den Raum. Sie versucht so ein bisschen mit Zynismus das Ganze von sich fernzuhalten. Also sowas wie eine innere Spaltung da herzustellen, um über die Sachen reden zu können.
Ja, und jetzt schweife ich gleich so ein bisschen ab. Was wir auch gelernt haben im Laufe der Zeit ist, dass diese Traumata der Eltern sich auf die nächste Generation vererben. Das, was absolut verständlich ist, dass dieses nicht an sich ranlassen können von irgendwas, was im Prinzip unvorstellbar ist, ja auch für uns unvorstellbar ist, natürlich auf irgendeine Art und Weise präsent ist. Das ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wir damit um, also wir als, sagen wir, Deutsche, wie gehen die Menschen, die direkt in den Opferfamilien geboren sind, wie gehen die damit um? Also wie können die damit überleben?
Also Sie sprechen ein Thema an, das der transgenerationalen Weitergabe von Traumata. Dazu haben wir auch ein Beispiel. Eva Umlauf spricht über dieses Thema der Gefühlserbschaften, so nennt sie das. Sie ist als ganz kleines Kind befreit worden und sieht sich selber so am Übergang zwischen der ersten Generation, also der sogenannten Erlebnisgeneration und der zweiten Generation und hat quasi gleichzeitig ihre eigenen Traumata wie die ihrer Mutter zu verarbeiten in ihrem Leben und sie hat sich dafür entschieden, eben sich zu äußern als Zeitzeugin, hat ein Buch über ihre Geschichte geschrieben und hat sich dafür entschieden, eben über den Weg der Auseinandersetzung zu einer, ja, in irgendeiner Form Heilung zu kommen oder zu einem Umgang mit dem Erlebten.
Es gibt ja auch ein Beispiel hier in der Ausstellung, und zwar das von den beiden Musikern, die in ihrer Musik das Geschehene ansprechen.
ושותק עמוד התחנה ושותקים שלושת השוחים שותקת הכתובת השחורה כאן התחנה טרבלינקה כאן התחנה טרבלינקה
Hier ist die Station Treblinka. Auch das schwarze Schild steht immer noch da.
ורק שלט פרסומת תלויות מאז סיסמה ישנה ובנויה
ילדותם עברה עליהם בצל הזיכרון הארוך של הוריהם. עכשיו, עם בגרותם, נוצר המפגש עם העולם.
מוזיקה, יהודה ויחוף, נוצרו את הטראומות של האלטן אוף. יהודה ויחוף
הפכו את העצב והפחד של ז'קו והלינה לחוויה שלהם.
verleihen ihren eigenen Traumata eine musikalische Stimme.
Auch Thema der Ausstellung natürlich, dass das Erinnern sich auch langsam verlagert, eben von den Menschen der ersten Generation hin zu den Kindern und Enkeln dieser Generation. Und dass da zunehmend auch ein Umgang gesucht wird mit den Traumata der Eltern und Großeltern umzugehen. In der zweiten Generation war das schwieriger. Es war mehr von dem Schweigen oder auch dem überbordenden Erzählen der Eltern geprägt, woraus sich dann auch wieder so eine innere Distanz auf der Kinderseite ergeben hat. Also da hat weniger stattgefunden an Austausch. Aber eine Generation weiter, also die Enkelgeneration, ist gerade sehr aktiv dabei, dieses Thema aufzuarbeiten in allen möglichen Formen. Sie haben gerade Musik angesprochen. Es existiert eine Vielzahl an dokumentarischen Projekten, also zum Beispiel Dokumentarfilmprojekten, die sich mit den Großeltern auseinandersetzen, also wo sich die Enkelinnen auf die Suche machen, auf eine Spurensuche machen. Also oft sind es auch Israelis, die dann zurückkehren nach Europa und sich dort auch auf Spurensuche ergeben. Also da ist auch der große Wunsch da, diese Geschichte zu enthüllen oder jenseits der dürren Fakten mit Leben zu füllen.
Ja, genau, das ist die jüdische Seite, also wir haben jetzt hier die jüdische Seite des Versuchs der Aufarbeitung. Jetzt auch so eine, haben Sie persönlich durch das Kuratieren dieser Ausstellung was gelernt, was Sie vorher noch nicht so präsent hatten?
Ich habe viel an historischen Details gelernt. Vor allen Dingen aber ist mir hängen geblieben, wir zeigen, wie gesagt, am Anfang der Ausstellung mehrere Ausschnitte aus Zeitzeugeninterviews zu bestimmten Themen, auch wie Emotionen, Traumata, solche Sachen. Und um diese Ausschnitte zu recherchieren, haben wir uns natürlich eine Vielzahl an Zeitzeugnissen nochmal angeschaut. Und das war für mich besonders beeindruckend, dass auch ich nochmal so einen neuen Blick auf die Zeitzeugnisse gewonnen habe. Denn ich habe mich viel beschäftigt, vor dieser Ausstellung ja auch, aber man dachte, man weiß, wie Zeitzeugnisse funktionieren, wenn man einige kennt. Und das war nochmal so eine ganz andere Auseinandersetzung. Und zwar mit dem Gesagten, also wo der Name eigentlich im Hintergrund steht. Ja, Max Mannheimer, ich kenne das Buch. Ich weiß, was da drin steht. Und dann hat man leicht gerät man in die Gefahr zu sagen, kenne ich. Aber in der Recherche da habe ich mich nochmal ganz anders auf die Erzählungen eingelassen. Und das war sehr ergreifend.
Ja, ich finde ja auch, Bücher sind natürlich was anderes als Videos. Also Videozeitzeugen, da erleben wir die Menschen, was Sie auch angesprochen haben, mit der Mimik. Also das finde ich super interessant, ne? Dass jemand praktisch dieselbe Mimik zeigt. Also dass sich innerhalb von 20 Jahren die Mimik nicht verändert, weil das Geschehene so präsent ist, dass es nie mehr sich verändert, sage ich jetzt mal so grob. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Und vielleicht haben die Enkelinnen eine Chance, dass sie diese Erinnerung in einen anderen Kontext einordnen können. Darum geht es ja auch. Also es geht bei Ausstellungen ja auch immer darum. Wir sind ja jetzt 2021.
Also das versucht die Ausstellung. Also sie beginnt ja mit diesem eher emotionalen Zugang, mit den Hördokumenten unserer, in Anführungszeichen, Münchner Zeitzeugen, Zeitzeugen und geht dann über in einen historischen Abriss und zeigt so das Werden der Zeitzeugenschaft. Beginnt ja schon 1944 mit der Befreiung der Lager im Osten, Auschwitz im Januar 1945 dann. da werden die ersten Zeitzeugnisse eingeholt, da werden die ersten Menschen befragt über ihre Zeit im Lager, was sie gesehen haben, was sie selbst erlebt haben. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man Daten und Fakten sammelt, um dann später die Täter zu überführen. Aber da beginnt Zeitzeugenschaft und zieht sich bis heute und wird weit über uns hinausgehen. Und die Ausstellung zeigt in diesem historischen Abriss eben auch, dass Zeitzeugenschaft jeweils zeitabhängig war, also von der umgebenden Gesellschaft abhängig war, von der Kulturgeschichte abhängig war, von der politischen Geschichte abhängig war. Jede Zeit findet auch ihren eigenen Zugang zu Zeitzeugenschaft. Das war in den ersten Jahrzehnten ein Zugang zum Beispiel über Gerichtsprozesse. Darüber hinaus haben Zeitzeugenschaft hat eigentlich kein Thema gespielt. Das heißt, man brauchte auch eine umgebende Gesellschaft, die das Gespräch sucht oder die Fragen stellt, damit überhaupt Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zum Sprechen bewegt werden. Diese Geschichte beginnt eigentlich erst in den 80er, späten 80er Jahren. Also das, was wir heute unter Zeitzeugenschaft, Zeitzeuginnen verstehen, das beginnt eigentlich erst in den späten 80er Jahren. Die Figur des Zeitzeugen, die entwickelt sich erst seitdem.
Ja, beziehungsweise eben so punktuell. Also die Auschwitz-Prozesse waren ja in Frankfurt, das war Anfang der 60er. Genau, also da, bei diesen Prozessen aber im Prinzip, dass die Leute in die Schulen gehen, was ja eigentlich also der Ort ist, wo sich Veränderung am ehesten ereignet. Das begann natürlich erst viel später.
Und das ist genau das was ich sagte, dass so ein gesamtgesellschaftliches Bedürfnis ist, dass da Raum ist, für Zeitzeugen und Zeitzeugen zu sprechen, das beginnt in den 80er Jahren. Davor waren da feste Funktionen vorgesehen. Zeitzeugen haben sich in einer festen Rolle bewegt. Also wie zum Beispiel in Prozessen, wo sie ausgesagt haben. Da mussten sie aber auch in ihrer Rolle bleiben. Da wurde ganz klar seitens des Gerichts gefragt nach Daten und Fakten. Da wurden keine Emotionen abgefragt. Also das ist noch eine ganz andere Geschichte, als es dann später ist, wie in den von Ihnen angesprochenen Klassenzimmern, wo dieses Thema eine viel größere Rolle spielt, der Mensch und nicht die Aussage. In den Prozessen war es die Aussage, die im Vordergrund stand und nicht der Mensch und sein Erleben.
Ja, und ich finde das Erschreckende an den Auschwitz-Prozess ist ja ganz einfach, dass nur die verurteilt werden konnten, denen explizit ein Mord oder irgendeine Handlung nachgewiesen wurde. Und da hat sich ja die Rechtsprechung auch geändert, dadurch, dass es beim Demjanjuk-Prozess zum ersten Mal reicht, dabei gewesen zu sein. Das ist ja ein unglaublicher gesellschaftlicher Wandel.
Absolut, das ist ein gesellschaftlicher Wandel zu einem Zeitpunkt, wo aber schon das Gros der Täterinnen und Täter gestorben waren oder nicht mehr angeklagt werden konnten, weil sie bereits in einem früheren Prozess verhandelt wurden und dann vielleicht freigesprochen wurden oder zu einer ganz geringen Strafe verurteilt wurden. Also es ist sehr spät und damit auch macht es sich eine Gesellschaft natürlich leichter. Vielleicht so ein bisschen wie die späte Genese des NS-Doku-Zentrums. Es waren eben nicht mehr die 80er Jahre, als das Haus hier eröffnet hat.
Das NS-Doku-Zentrum in München wurde 2015 eröffnet. Es ist, Frau Dr. Vollert, anzumerken, wie schwer selbst ihr als Nachgeborene fällt, in die menschlichen Abgründe zu schauen, die der Holocaust offenbart hat. Aus dem Volk der Dichter und Denker wurde, gestützt von Verordnungen und Gesetzen, das Volk der Richter und Henker.
Das nächste Lied, wieder von Esther Bejarano unter Mikrofonmafia, Krasny, erinnert an den jüdischen Widerstand. Die jüdischen Partisanen in den Wäldern, darunter waren auch Frauen, die vielen jüdischen Kämpfer gegen die Nazi-Diktatur auf Seiten der Alliierten. Da waren es weit über 1 Million.
Платочек, мать посылает домой, и добавляет несколько строчек из котела, ой-ой-ой. И добавляет несколько строчек из котела, ой-ой-ой. Бежи. Костером чужим крутится лодчик, пьет пулеметчик с путем простым-то своим.
Wir tanzen, wir singen für den Widerstand. Schauen nicht drüber, schwappen übern Tellerrand. Verdrängen Angst, einfach nein, Brand der Zuversicht, das Leben ist verlangt. Das Leben uns allen, alles abverlangt. Für Freiheit, für Zukunft, ein Aufgesang. Ein wundervoller Klang, der Seelenverband. Gemeißelt in Ewigkeit in unserem Gesang. Gemeißelt in Ewigkeit in unserem Gesang.
Esce fuori che sta a casa mia, da rubo cuore che prima è stato mio. Non mi faccio cacciare, sono pronto per sta lotta. O saccio che tiene paura quando si fa notte. Ti aspetto di spire vicino a sigarette, ma aspetto di manette, di da sfidami per te. Roma non va a sta croce, pregando una preghiera. Che sta una grande voce che parla di pensiero. E che sta una grande voce che parla di pensiero.
Красный солдатский платочек посылает домой, и добавляет несколько строчек из котела, ой-ой-ой. И добавляет несколько строчек из котела, ой-ой-ой. Бежим, летим, не по постерам чужим. Лодчик пьет пулеметчик с путем простым-то своим. Крутится лодчик, пьет пулеметчик с путем простым-то своим.
Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat ihren Preis.
Sie hören gerade die Sendung Die ZeitzeugInnen sterben, aber die Erinnerung an die Shoah bleibt. In der Reihe 1700 Jahre jüdisches Leben in Bayern. In der gerade in München im NS-Doku-Zentrum laufenden Ausstellung Ende der Zeitzeugenschaft? Wird versucht, mithilfe neuer Medien wie Virtual Reality und Spracherkennungssoftware die Zeitzeugenschaft lebendig zu halten. Dazu zwei Beispiele. Ernst Grube, geboren 1932, Sohn einer jüdischen Mutter und eines nicht-jüdischen deutschen Vaters, kann mit einer VR-Brille in einem Garten auf einer Blumenwiese im Gespräch mit einem jungen Mann erlebt werden. Er erzählt über seine Zeit in einem jüdischen Kinderheim, indem er mit seinen beiden Geschwistern 1938 Aufnahme fand, als die Familie ihre Wohnung verlassen musste. Beide Eltern arbeiteten und in der sehr viel kleineren neuen Wohnung war kein Platz für die Kinder. In dem aufgezeichneten Gespräch erinnert er lebhaft an die Wärme und Zugewandtheit, die Kinder in diesem Heim erleben durften. Aber auch an die Abtransporte. Auf einmal blieben Stühle am gedeckten Tisch leer. Ernst Grube und seine Familie überlebten. Er ist bis heute als Zeitzeuge online und sicher bald auch wieder live hier in München, auch vor Schulklassen, zu erleben. Mit dem zweiten noch lebenden Zeitzeugen, Abba Nahor, 1928 in Kaunas, Litauen geboren, können wir mit Hilfe einer Spracherkennungssoftware interagieren. Für dieses Projekt wurden die 1000 meistgestellten Fragen ausgewählt, seine Antworten auf diese gespeichert. In der Ausstellung sitzen wir vor einem schwarzen Bildschirm, können das vor uns stehende Mikro aktivieren, unsere Frage stellen und dann taucht Abba Nahor aus der Dunkelheit des Bildschirmes auf, antwortet und verschwindet wieder in der Dunkelheit. Zwei Versuche, auch nach dem Ableben der Zeitzeugen des Holocausts, diese mit Hilfe neuer Medien zumindest ansatzweise lebendig erscheinen zu lassen.
Lora, München, auf der 92,4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Im Münchner Kabel auf 96,75, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB+ und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Klare Sprache, klare Infos, klare Sache.
In der Sendung »Die Zeitzeuginnen sterben«, aber die Erinnerung an die Shoah bleibt, folgt jetzt das Ende des Gespräches mit der Kuratorin der gerade laufenden Ausstellung »Das Ende der Zeitzeugenschaft« im NS-Doku-Zentrum, Dr. Ulla Britta Vollert.
Also jetzt werden diese Videos in 3D aufgenommen, damit wir nicht nur einen flachen Bildschirm sehen, sondern auch die Menschen ein bisschen körperlich erleben können. Es gibt ein Video, wo ein 16-Jähriger den Ernst Grube interviewt. Das wird dann in 3D gezeigt. Die Fragen, die dieser junge Mann stellt, würden vielleicht in 20 Jahren ganz anders sein. Das meine ich mit der Veränderung der Gesellschaft und mit der Veränderung der Erinnerung. Also wie gehen wir damit um? Das Erinnern des Erinnerns des Erinnerns wäre das dann. Also wie gehen wir damit um, dass natürlich auch die Erinnerung in einen gesellschaftlichen Kontext eingebunden ist? Da reden wir die ganze Zeit drüber.
Eine absolut schwierige und komplexe Frage, die aber ja immer schon so war, dass jede Zeit ihre eigenen Fragen stellt. Als ich Zeitzeugenausschnitte für den genannten ersten Teil recherchiert habe, bin ich über einige frühe Zeitzeugenaufnahmen gestoßen aus den 80er Jahren. Und da konnte ich es kaum glauben, weil die Fragen des Interviewers an den Zeitzeugen, der Auschwitz, Dachau, Außenlager überlebt hat, war die zum Beispiel, was er gehört hat im Lager vom Frontverlauf, von den Eroberungen oder dem Rückzug der deutschen Armee. Der Zeitzeuge war vollkommen überfordert mit dieser Frage. Und es hat sich auch kein wirkliches Gespräch entwickelt, weil die Fragen zeitgebunden einfach nicht das trafen, was der Zeitzeuge berichten konnte, nämlich sein persönliches Erleben.
Ja, für mich ist das die Täterperspektive. Der Frontverlauf heißt, ich interessiere mich dafür, wie sehr die deutsche Armee zurückgedrängt wird. Das ist die Täterperspektive, dem Opfer aufzudrücken.
Es war die Unfähigkeit, sich auf die Geschichte des Zeitzeugen einzulassen und auf die Person des Zeitzeugen und auf die Perspektive des Zeitzeugen einzulassen. Es war das komplette Verharren bei der nicht-jüdischen deutschen Perspektive. Ja, und so stellt eben jede Zeit, auch jede Generation ihre Fragen Und wir sind jetzt durch diese Zäsur, die es geben wird, eben in der Situation, dass die Zeitzeugen und Zeitzeugen nicht mehr auf neue Fragen antworten können. In den genannten zwei Projekten, die wir am Ende der Ausstellung zeigen, unter der Überschrift Zukunft der Zeitzeugenschaft, eigentlich mit einem Fragezeichen, dicken Fragezeichen versehen, zeigen wir eben auch, da wird etwas konserviert, also da werden Zeitzeuginnen, in dem Fall sind es zwei Männer, Zeitzeugen, befragt und man versucht mit neuesten technischen Möglichkeiten diese Aufnahmen zu konservieren, auch interaktiv zu gestalten, wie im Beispiel von Leditz, von den digitalen Zeitzeugen, oder interessant zu gestalten, wie das genannte Projekt mit Ernst Grube, eben, dass man in eine virtuelle Realität eintaucht mit dem Zeitzeugen. Aber natürlich sind die Antworten, die die Zeitzeugen geben, sind ihre Antworten, die sie zur Zeit der Aufnahme gegeben haben.
Die Fragen, die gestellt wurden, sind eben auch die Fragen zu der Zeit. Genau.
Ja. Exakt dieses. Also es konserviert auch immer nur eine gewisse Zeitschicht. Aber insgesamt ist es ja so, dass Zeitzeugnisse ja auch Quellen sind, historische Quellen. Und als solche immer auch quellenkritisch hinterfragt werden müssen. Und genauso wird man das bei den jetzt entstehenden digitalen Projekten machen. Die wird man auch irgendwann quellenkritisch untersuchen und sagen, das waren die Fragen und die Antworten der 2020er Jahre. Die Zeitzeugen und Zeitzeugen in die Zukunft zu katapultieren, ist unmöglich. Es wäre zutiefst unethisch zu versuchen, aus den Aussagen irgendwann Antworten auf Fragen hervorzurufen, die in 20 Jahren gestellt werden.
Nee, das meine ich nicht, sondern ich meine, die nächste Generation ist die Generation, die das Erinnern erinnert. Das ist die Generation, die eben von den Zeitzeuginnen, das sind Frauen, geboren wurden. Und mit denen das Gespräch suchen, das wäre ja dann eine Stufe in der Geschichte weitergegangen.
Das ist auch schon so. Und das sind bestimmt Formate, die jetzige Formate auch zum Teil ersetzen werden. Also dass Kinder und Enkel von Zeitzeugen in die Klassenzimmer kommen. Dass Kinder und Enkelinnen befragt werden in Zukunft über die Geschichte. Das kann natürlich nicht die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern in den Lagern sein. Darüber können sie nicht viel erzählen. Sie können nur erzählen über die Weitergabe in der Familie. Sie können darüber erzählen, wie die Familie damit umgegangen ist, ob ihre Eltern und Großeltern gesprochen haben. Wenn ja, worüber sie gesprochen haben. Aber sie können nie Zeugnis ablegen, wie das die erste Generation der Erlebnis, also derer, die Lage noch erlebt haben können.
Und im NS-Doku-Zentrum gibt es zu genau diesem Thema, wie gehen die Nachgeborenen mit dem Trauma des Holocausts um, am 11. Oktober diesen Jahres ein Gespräch von Ernst Mannheimer, dem Sohn Max Mannheimers, mit Michael von Cranach. Max Mannheimer, ein gerade hier in Bayern bekannter Zeitzeuge und Holocaust-Überlebender, war unermüdlich auch an Schulen tätig. Sein Anliegen, wie das vieler Zeitzeuginnen war, nicht nur die Erinnerung wachzuhalten, sondern die Lehren für die Zukunft aus diesem von den Nazis initiierten, durch viele MitläuferInnen unterstützten Verbrechen zu ziehen, wach zu sein, den Anfängen zu wehren. Ich bedanke mich bei der Mikrofonmafia für das großzügige zur Verfügung stellen der Musik, bei Karl-Heinz Delvaux für die Genehmigung, aus den Erinnerungen von Esther Bejarano zu zitieren,
und bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes für den Ausschnitt aus dem Interview und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich habe Durst, ich war die Nacht unterwegs, bin müde und hungrig. Die Straßen steinig, hart, glatt und rutschig. Ich laufe so lange, wie meine Beine mich tragen. Box mich durchs Leben, ohne Angst zu haben. Stelle mich alleine gegen eure Infanterie. Bin guter Hoffnung, Kraft und voller Euphorie.
Ich seh dich in meiner Hoffnung, in meinen Träumen. Ich kann nicht aufhören, von deiner Magie zu träumen. Ich seh dich unverhüllt, ohne den Schleier, den sie um dich legen, um die Wahrheit zu versteilen, um in deinen Namen ihre Spielchen zu treiben. Du schaust ihnen zu bei ihrem schamlosen Treiben. Ignoranten verlassen dich für Brot und Spiele, weil sie lieber den Bauern im Schachspiel spielen. Weine nicht, es gibt viele, die sich einsetzen. Weine nicht, denn sie werden sich durchsetzen. Sie wissen dich zu schätzen und ihre Unabhängigkeit opfern sich für dich.
Una Martina, du sollst